durch den Glauben. Herr, so brüte du jetzt mit deinem Heiligen Geist über diese Versammlung. Und ich stelle mich ganz bewusst unter die Zucht des Heiligen Geistes. Herr, hilf mir, ich möchte kein Wort zu viel sagen, aber auch keines zu wenig, und öffne uns das Verständnis, dass wir begreifen, Herr, dass der Buchstabe lebendig wird, dass du uns erfüllen kannst mit dem Heiligen Geist, und ich preise dich für diese Salbung, die uns alles lehrt. Und aller Ruhm und alle Ehre, Herr, gehört dir ganz allein, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Ich habe schon gestern, als ich ankam, diese schöne, feine Einladung gesehen mit den Themen. Freunde, nehmt es doch mit und gibt es vielleicht noch weiter, ladet jemanden ein. Heute Morgen haben wir eines der wichtigsten Themen überhaupt. Meine Lieben, Christen leben nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Kann ich also leben, wie ich will? Meine lieben Freunde, wie sollte ich? Zuerst einmal möchte ich unterscheiden. Wir haben das sogenannte Sittengesetz. Das sind die 10 Gebote von 2. Mose 20. Du sollst nicht, und jetzt möchte ich es aus dem Urtext nehmen, dieses Wort wird nur für diesen Begriff gebraucht im Hebräischen, du sollst nicht morden. Luther übersetzt töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Und jetzt, meine lieben Freunde, wenn ich da diese 10 Gebote, diesen sogenannten Dekalog, wenn ich den hier jetzt zitiert habe, meine Lieben, in dem Moment ist es klar, Freunde, wer möchte denn nun schon stehlen, morden, als Kind Gottes? Wer möchte das? Meine Lieben, ich möchte einmal ein ganz, ganz großes, schwieriges Kapitel aufschlagen im Römerbrief. Ich habe gesagt, ein schwieriges Kapitel. Ich erinnere mich, als ich in einer Bibelfreizeit in Davos oben ein Seminar abhielt über diesen Römerbrief. Es ist der längste. Freunde, die Gemeinde dort ist entstanden, ohne das Dazutun von Menschen, ist auch interessant. Da waren sehr, sehr viele Leute in Jerusalem, sehr viele aus Rom eben, die ganzen Israelis, die dort oben wohnten, und dann, meine lieben Freunde, sehr viele Proselyten. Das sind Menschen, die gesagt haben, naja, die Juden, die haben recht, es gibt einen Gott. Wir können doch mit dieser griechischen Mythologie da nichts zu tun haben, das geht doch nicht. Und all diese Götzen dann der Römer und all das, es gibt einen Gott, aber sie wollten auch nicht konvertieren, aber das haben sie eingesehen, die waren alle da. dann plötzlich, Freunde, kam dieser Ton. Alle liefen zusammen. Und meine lieben Freunde, dann hörten die Prediger in ihren Sprachen predigen. Und da diesen Petrus, der hielt da diese Pfingstbotschaft, meine Freunde, und die ging ihnen durchs Herz, die traf sie. Und das war ja so gewaltig, Freunde, an dem Tage ließen sich 3000 Menschen taufen. Das war Erweckung, das war der Heilige Geist, der war da. Einfach ganz fantastisch. Und dann sind die wieder nach Hause gegangen und jetzt waren die gläubig geworden an den Herrn Jesus. Und die Juden da, das waren die Beschnittenen und die haben sich da auf eine Seite gesetzt. Sie waren eben die Juden. Und dann die anderen, das waren jetzt die Römer, das waren die Goim, die anderen. Und die waren unbeschnitten, aber sie glaubten jetzt an Jesus. Und jetzt war da eine Diskrepanz. Und Paulus war noch nie in Rom gewesen. Und dann hat er diesen gewaltigen Brief diktiert, Freunde. Diesen Brief, der eigentlich die ganze Botschaft bringt. Und nicht nur das, auch, meine Lieben, wisst ihr, diese Beziehung zwischen Juden, Christen und Heiden, Christen und was Gott mit diesem Volk Israel jetzt vorhat und so weiter, da haben wir 3 Kapitel, das 9., das 10. und das 11. Das 11. ist sehr, sehr wichtig auch. Meine Lieben, der ganze Brief ist einmalig, aber schwer, schwer zu verstehen. Und meine lieben Freunde, da brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen diese dritte Person der Dreieinigkeit, dieser Geist Gottes. Er wird genannt der Geist der Wahrheit und er bringt uns, er führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis. Also auch die Erkenntnis, meine lieben Freunde, ist wachstümlich. Wenn Gott mir noch ein paar Jahre zu leben gibt, dann hoffe ich, dass ich noch viel mehr begreife, viel mehr verstehe von diesem fantastischen Buch. Übrigens, meine lieben Freunde, das ist nicht ein Buch, das ist eine ganze Bibliothek mit 66 Büchern. Einfach gewaltig, einfach wunderbar. Meine Lieben, das Gesetz. Ich möchte jetzt einmal eines der schwierigsten Kapitel aufschlagen mit euch, nämlich das 7. Römerbrief, Kapitel 7. Und da lese ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Das muss uns klar sein. Es ist der Vers 12. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz. Und wisst ihr, Freunde, wenn ich jetzt lese das Gesetz, natürlich sind das die 10 Gebote gemeint, das sogenannte Sittengesetz. Aber es steht da hier eigentlich die Tora. Und die Tora, meine Freunde, das sind die 5 Bücher Mose. Das ist das Gesetz. Mit dem Höhepunkt, Freunde, des Sittengesetzes, die 10 Gebote, dann haben wir noch das Zeremonialgesetz. Davon hat Jesus uns freigemacht, die ganzen Zeremonien. Dann haben wir noch das Gesetz der Opferung, der Tieropfer. Das hat sich ergeben, denn Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist gekommen. Und als Lamm Gottes wurde er geschlachtet, Freunde. Und hing zwischen Himmel und Erde. Und dann kam die Stunde, die Minute, der Kairos, nicht der Chronos, der gegebene Moment, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Und der Vorhang zerriss im Tempel, von oben nach unten. Das Erdbeben kam, meine lieben Freunde, die Sonne verfinsterte sich, es ist vollbracht. Das Lamm Gottes ohne Fehl ist am Kreuz verstorben und hat sein Blut gegeben. Im Blut ist das Leben. Und er hat gesagt, ich lebe, denn er ist am dritten Tag auferstanden. Und mit ihm darfst auch du leben. Nicht mehr funktionieren und vegetieren, sondern leben. Freunde, das Sittengesetz, die 10 Gebote, die lagen in der Bundeslade. Das Zeremonialgesetz und die ganzen Gesetze, auch die Essensgesetze, die waren in einem Buch. Außerhalb, wir müssen da unterscheiden, was wirklich Gesetz ist. Meine Freunde, was steht jetzt hier in diesem Vers 12? Und das bezieht sich jetzt auf die 10 Gebote. Da steht, das Gesetz ist ja heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. Das wollen wir einmal zur Kenntnis nehmen. Du sollst nicht morden, das ist gut. Du sollst nicht stehlen, das ist gut. Aber jetzt im neuen Bund kam der Herr Jesus jetzt und er hat diese 10 Gebote und dieses Gesetz nicht aufgehoben, sondern vertieft. Er spricht jetzt sogar vom Hass, vom Rachasagen. Freunde, dass die Sünde eben im Herzen aufersteht und sich dann steigert, Freunde, und dann geht das dann bis zum Morden. Das ist dieses Gesetz wichtig und das können wir nicht aufheben, das wollen wir auch nicht. Aber jetzt kommt das große Aber. Jetzt sagt dieser Apostel im Vers 14 von diesem 7. Kapitel, das Gesetz ist geistlich. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Es wird schwierig, ne? So ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist, die 10 Gebote. So tue nun ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir drin wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Die Sünde, die in mir wohnt. Ja, was ist das denn? Meine lieben Freunde, das sind die Erbanlagen. Ich weiß noch, dieser Mann, der war gar nicht unsympathisch. Aber Freunde, der war jähzornig. Und dann habe ich ihn mal gestellt, er hatte seine Frau wieder mal geschlagen. Dann habe ich gesagt, hör mal, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Dann hat er gesagt, Herr Reichenbach, schon mein Großvater war zornig und mein Vater war zornig und ich bin zornig. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das nun? Ist das nun eine Entschuldigung, dass du deine Frau schlägst? Freunde, der alte Mensch, der alte Adam, die Erbanlagen, das alles. Und hier in diesem 7. Kapitel, Freunde, da redet jetzt der Apostel von diesen Erbanlagen, die Sünde, die in mir wohnt. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, die da widerstreiten dem Gesetz in meinem Gemüte. Und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz, welches ist in meinen Gliedern und jetzt schreit er, ich elender Mensch. Wer wird mich erretten, erlösen, frei machen von diesem Gesetz der Sünde? Und meine Freunde, ich bin so glücklich. Ich darf euch das schon einmal jetzt zwischendurch sagen, um euch Mut zu machen. Wisst ihr, meine Lieben, er sagt im Vers 22, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Es gibt einen inwendigen Menschen. Was ist nun das? Freunde, im Kapitel 8 lese ich jetzt einmal die ersten zwei Verse. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, jetzt gibt es also ein Gesetz des Geistes, Freunde, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes nach dem inwendigen Menschen. Und jetzt, meine lieben Freunde, komme ich zur Wiedergeburt. Dieser inwendige Mensch, das ist Christus, der Erretter, der Erlöser in mir drin. Und einmal konnte dieser Apostel plötzlich ausrufen und sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt sage ich euch die Wahrheit. Es ist ein Kampf zwischen dem alten Adam, Adam heißt Mensch, und dem neuen, in uns geborenen durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, das heißt, Jesus Christus lebt in mir. Und dieser Ausruf des Apostels, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, das ist nun effektiv das Wichtige, das Große, das Gesetz des Geistes, das mich frei macht vom Gesetz des Todes. Denn das Gesetz, wenn ich es übertrete, auch wenn ich nur ein einziges übertrete, bin ich des Todes schuldig. Aber jetzt haben wir, meine lieben Freunde, hier diesen Kampf, und wenn ich gesagt habe, ich sage euch die Wahrheit, dann will ich euch sagen, meine lieben Freunde, der Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen, dem Inwendigen, dieser Kampf ist normal. Denn ohne Kampf, meine lieben Freunde, kein Sieg. Aber der Sieg ist uns gewiss, wenn wir unter dem Gesetz des Lebens sind, wenn Jesus Christus in uns wohnt. Aber was passiert jetzt? Dieser Jesus in uns kommt als Kind auf die Welt. Und jetzt muss dieser Jesus, meine lieben Freunde, wachsen. Zunehmen. Wachsen, was sagt die Schrift, bis zum? Was denn? Seid ihr noch da? Er muss wachsen bis zum vollkommenen Mannesalter. Naja, du Männer, einige sind schon Frühmänner, andere sind noch Kinder mit 50. Ne? Also, aber vollkommenes Mannesalter, meine Lieben, ich möchte sagen, es ist wachstümlich. Es gibt keinen Knopf, wo ich drauf drücken kann und dann bin ich von heute auf morgen ein Heiliger. Aber, meine lieben Freunde, in der Heiligung dürfen wir, sollen wir, müssen wir wachsen. Dieser Christus in mir muss immer mehr zunehmen und der alte Adam, der muss abnehmen. Meine lieben Freunde, das ist ein Kampf und das hat auch schon ein Dr. Martin Luther erlebt, als er zu seiner Frau sagte, ja du, der Alte, dieser Alte, also mit dem haben wir ja zu kämpfen, aber der Glaube ist der Sieg und so weiter. Und dann plötzlich, ein paar Tage später, kam er und sagte, du hör mal, meine liebe Frau, also dieser Alte, den müssen wir ersäufen, den müssen wir ins Wasser werfen. Und ein paar Wochen später hat er gesagt, du hör mal Frau, das Biest schwimmt. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss das Biest dauernd unter Wasser halten. Das ist der Kampf. Das Biest schwimmt. Und meine lieben Freunde, ich möchte jetzt das dritte Kapitel aufschlagen in diesem selben Römerbrief. Kapitel 3, und da lese ich einmal ein Sätzlein aus dem 9. Vers. Da steht: Beide, er redet jetzt von Griechen und Juden, beide, Juden und Griechen, alle sind unter der Sünde da. Alle. Es kommt also nicht darauf an, ob du Jude bist, Israelit, oder ob du Deutscher bist, oder Schweizer, oder Chinese, oder Amerikaner. Freunde, das kommt nicht darauf an. Und jetzt lese ich den Vers 12. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht einer. Und meine Lieben, jetzt lese ich von Vers 21 an. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, und das ist jetzt die fantastische Sache, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Stellt euch einmal vor, es ist hier kein Unterschied. Es gibt also auf dieser ganzen Welt nicht einen einzigen Menschen, der sich selber erretten kann, der sagen kann, ich bin ohne Sünde. Das hat nur einer gekonnt. Und wer war das? Wer war das? Jesus. Jesus Christus. Wer kann mich einer Sünde zeihen, hat er gesagt. Und deshalb ist er der zweite Adam. Der erste Adam hat versagt. Und der zweite Adam ist der sündlose, vollkommen Mensch. und vollkommener Gott. Und das ist der Grund, meine lieben Freunde, dass da steht, so werden wir nun ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum geschehen ist. Das heißt, die Strafe für unsere Übertretungen und Sünden, für unser zu kurz kommen, liegt auf ihm. Er hat's bezahlt. Er hat sein Blut gegeben für uns. Und dieses Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Meine lieben Freunde, aus Blutrot wird Schneeweiß. Das haben wir alles dem Herrn Jesus zu verdanken. Und ich möchte ihn anbeten, ihn loben und preisen. Und nun kommt die lustige Frage von unserem Thema. Kann ich denn nun also leben, wie ich will? Ich bin ja begnadigt. Mir kann ja gar nichts mehr passieren. Er hat ja gebüßt. Meine lieben Freunde, das stimmt, er hat gebüßt. Ich könnte mit meiner eigenen Gerechtigkeit es nie schaffen. Er hat es stellvertretend für mich vollbracht. Interessanterweise, vielleicht hast du das auch schon einmal überlegt, es brauchte einen zweiten Adam, Jesus Christus, keine zweite Eva. Das war übrigens die beste Idee der Schöpfung, das war die Eva. Das war auch das Letzte, was er schuf. Meine lieben Freunde, sondern es brauchte den zweiten Adam, denn der erste, Freunde, der war lange mit Gott allein und jeden Abend kam dieser Herr und sie sind durch diesen Garten Eden gegangen und er hat sämtlichen Tieren die Namen gegeben und der Schöpfer, der Herr, hat ihn gelehrt, Freunde. Das war ein fantastischer, ein wunderbarer Garten und er kannte den Herrn und er kam immer zu ihm und dann versagte dieser Mensch. Anstatt zu sagen, du nein, ich esse nicht, ich stelle mich in den Riss, ich werde mit dem Herrn reden. Du bist ja meine Gehilfin, von Gott mir geschenkt, aus meiner Herzgegend gekommen, deshalb habe ich dich lieb. Das wäre Adam gewesen, der Erste. Und deshalb musste der Zweite kommen. Und dieser Zweite, Freunde, den liebe ich aus tiefstem Herzen. Das ist mein Herr und mein Heiland, der für mich alles vollbracht hat. Und dann liebe ich den Vater, der den Kosmos so geliebt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Welch ein Geschenk! Auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und ich habe mich so gefreut über die Einleitung meines jungen Bruders, Freunde. Er hat diesen Johannes Kapitel 5 hat er zitiert. Wer das Wort hört, meine lieben Freunde, hört das Wort Gottes, kommt in den nächsten Tagen, es ist noch Licht, es ist noch Tag. Wer das Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, der besitzt das ewige Leben. Und was steht noch weiter? Und kommt nicht ins Gericht. Ich wiederhole noch einmal. Wer das Wort hört, aber wisst ihr, Freunde, wir hören ja kaum mehr. Ach, man ist ja so träge und die Hemmschwelle ist so hoch. Und es wird einem alles serviert, im Fernsehen, audiovisuell. Wir hören, wir sehen. Sollte man dann noch aufstehen und unter Gottes Wort gehen? Ah, das ist so. Braucht man das? Genügt das einmal in der Woche? Meine Lieben, Johannes 5, Vers 24, den Vers kenne ich auswendig. Wer das Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, der besitzt das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Denn für den ist einer gerichtet worden, stellvertretend, Jesus. Der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht und ist vom Tode hinübergewechselt, Freunde, ins Leben, ins ewige Leben. Du hast in dir drin das ewige Leben. Ja, dürfen wir jetzt leben, wie wir wollen? Meine Lieben, mit einem Satz gesagt, der biblische Satz, wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Das heißt, ich bin von Neuem geboren, aus Wasser und Geist. Und meine lieben Freunde, Jesus lebt in mir. Jetzt muss er nur wachsen. Er muss wachsen und zunehmen. Ich wiederhole mich bis zum vollkommenen Mannesalter. Und meine lieben Freunde, wenn wir dann so weit sind, dass wir sagen können, nicht mehr ich, nicht mehr der Alte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, wenn du umgestaltet worden bist durch den Heiligen Geist in sein Bild. Ja, Freunde, dann sind wir bereit, gepflückt zu werden, dann können wir in die Ewigkeit gehen. Wir sterben ja nicht, wir haben ewiges Leben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus ist für mich Leben, ewiges Leben. Und der Tod hat den Schrecken verloren. Und Freunde, wir sterben nicht, sondern wir gehen heim. Und das Gesetz des Geistes macht mich frei vom Gesetz des Todes und der Sünde. Ihm allein alle Ehre. Amen.